Nehmen wir einfach mal sehr alte Friedhöfe, die man sich zum Beispiel im Urlaub anguckt, die vielleicht auch...
Ja, niemand außer dir guckt sich im Urlaub Friedhöfe an.
Ich glaube, das ist nicht wahr. Ich glaube, relativ viele Menschen gucken sich im Urlaub
Friedhöfe an. Bitte schreibt uns mal, wer sich im Urlaub Friedhöfe anguckt. Sein Name ist Joris.
Ich würde eigentlich total gerne an den Orten, die mir am wichtigsten sind, sein. Das geht natürlich logischerweise auch nicht.
In Form von Asche.
Ja, ich weiß nicht, ob das in Form von Asche sein muss oder ob ich vielleicht...
Du, wenn ich noch da bin, könnte ich auch im Sarg zum Beispiel rumfahren.
Das darfst du wahrscheinlich auch nicht.
Warum nicht?
Meinst du, das riecht doch
in einer guten Kühlung.
Man soll ja wirklich aus der Geschichte lernen.
Was machen wir das?
Nein, machen wir
das. Naja, also, dann scheiß auf die Steintafel.
Aber man hat ja vielleicht eher die Möglichkeit, ne?
Ach, du bist süß. Du bist eine richtige Süßmaus. Ich liebe das. Ich liebe, wie du die Liebe siehst. Ich liebe, wie du die Welt siehst. Ich liebe so viel, wie du Dinge siehst. Aber das ist einfach Quatsch.
Radieschen von unten. Der Podcast mit dem Tod. Mit Sissi Metzschke und Bestatter Jan Edler.
Ich habe ein Siebhirn manchmal, das ist eine Katastrophe.
Geht mir genauso. Ganz schlimm.
Ich esse gerade so einen geilen Schnons mit Minze und Schokolade. Kennst du die?
Super.
Manche finden die richtig eklig, ich finde die super.
Im Alter habe ich es auch zu genießen geschätzt.
Im Alter habe ich es zu genießen geschätzt.
Oder so. Wem ist dem sein? Fängst du wieder an?
Ich nehme den nur raus. Ich glaube, das bringt nichts. Hey Jan Edler.
Hey Sissi Metzschke.
Du hast einen Jogger an.
Ja.
Du hast also einen freien Tag.
Jein.
Oh Mann.
Ich habe so einen halben freien Tag.
Einen halben freien Tag? Warst du auf dem Friedhof heute?
Ich war nicht auf dem Friedhof, ich war im Büro.
Im Bestattungshaus.
Im Bestattungshaus, genau.
Gab es Papierkram zu erledigen heute?
Es gab eine Menge Papierkram zu erledigen.
Was ist das eigentlich so für Papierkram, mit dem du dich so rumschlägst tagtäglich?
Naja, wenn ich neue Gespräche habe, das heißt sozusagen einen Sterbefall annehme, dann muss ich die ganzen Daten aufnehmen, muss alles zurechtmachen für das Standesamt, das heißt die Sterbefallmeldung, und muss mich darum kümmern, wenn es eine Einäscherung werden soll, dass das Krematorium Bescheid weiß, dass es eine Einäscherung wird, wenn dort der Verstorbene untergestellt wurde, oder muss den oder die Verstorbene aus dem Krankenhaus abholen.
Kümmerst du dich auch um so Annoncen in der Zeitung?
Genau. Ja, Zeitungsannoncen, dann Musik raussuchen und Abmeldung tätigen.
Genau. Abmeldung? Ich habe dich das schon mal gefragt, aber ich habe deine Antwort vergessen eventuell. Meldest du auch Social Media Accounts ab?
Habe ich noch nicht gemacht. Aber also ich habe schon mal vermittelt zu einem Unternehmen, das das macht. Die Eltern hatten Glück und haben dann letztendlich eine Liste mit Passwörtern gefunden.
Ist das wichtig? Ich meine, kann man es nicht einfach auch liegen lassen?
Ja, das Wichtigste ist natürlich alles, wo Geld fließt. Da sollte man vielleicht gucken, dass das abgemeldet oder stillgelegt wird.
Was macht ihr, wenn ihr die Passwörter nicht findet und jemand hat ganz viele verschiedene Abos laufen und das Geld wird dann immer gezogen?
Ja, es gibt ja Kundenservice. Das heißt, die werden dann angeschrieben mit der Adresse, mit dem Namen, es wird ein Sterbeurkunde beigefügt in Kopie, okay, und fertig ist.
Fertig ist der Lack.
Ja.
Würde meine Oma sagen. Fertig ist der Lack.
Fertig ist der Lack.
Ich freue mich heute sehr, sehr, sehr auf diese Folge.
Ist das so?
Oh, ich freue mich heute so sehr. Ich glaube, das könnte meine Lieblingsfolge werden. Also wenn wir uns heute vertragen, so einigermaßen... Dann
das
hat
das
diese,
liegt ja nicht an mir.
Hallo? Es geht schon los. Dann hat diese Folge das Potenzial, eine meiner Lieblingsfolgen zu werden. Schön. Denn wir haben heute einen zauberhaften Gast. Einen der, wie ich finde, besten Musiker des Landes, der sich auch immer, wenn man sich nicht allzu blöd anstellt, auf intime Gespräche einlässt und sehr gerne Sachen teilt. Joris heute noch zu Gast in dieser Folge. Außerdem natürlich, oh mein Gott, dieser Himmel, wie komme ich da bloß rein? Unsere Rubrik, in der wir uns die Weltreligion genauer anschauen. Da geht es heute ums Judentum. Und wir packen natürlich auch wieder Songs auf die Songs zum Sterben Playlist. Aber ganz am Anfang seid wie immer ihr dran.
Fragen an den Tod.
Ihr erreicht uns jederzeit per E-Mail, Jan auch per WhatsApp und Telefon. Und uns hat folgende Frage erreicht.
Per Fax
auch noch, genau. Passt auf.
Hallo, ich bin Michel und mich würde mal interessieren, was es denn inzwischen für alternative Bestattungsformen gibt. Sowas wie Reerdigung zum Beispiel.
Ich weiß gar nicht, ob du schon mal über Reerdigung erzählt hast, aber wenn, habe ich auch das leider eventuell vergessen.
Also wir sind mal an dem Thema so ein bisschen vorbeigeschrammt und ich bin tatsächlich auch interessehalber einfach nur immer an dem Thema so ein bisschen vorbeigeschrammt. Ich hatte in der Ausbildung mal ein bisschen was darüber gehört, ich hatte darüber ein paar Dokus gesehen und letztendlich Reerdigung, dieser Name selber ist so ein Eigenname von einer Firma, die es hier in Deutschland gibt, die letztendlich so eine Art Kompostierung anbieten. Die selber sagen, es ist keine Kompostierung, aber letztendlich ist es eine Art Kompostierung. Es gibt in Deutschland zwei Bestattungsarten. Das ist die Erd- und die Feuerbestattung. Punkt. Und alles, was jetzt...
Hey, Moment mal, was mit Wasser?
Ja, das ist ja trotzdem eine Feuerbestattung, das heißt, dem geht ja eine Einäscherung voraus.
Ach so.
Der Seebeisetzung. Deswegen nenne ich es eigentlich auch eher gerne Seebeisetzung statt Seebestattung, weil es ist letztendlich eine Beisetzung der Urne.
Aber ich finde es gut, dass du da nochmal ansetzt, weil wir können gerne nochmal die verschiedenen Formen, also man kann sich einäschern lassen oder man kann am Stück bleiben.
Oder man kann sich erdbestatten lassen.
Erdbestatten genau. lassen, so. Und dann gibt es ja auch noch, wenn man sich denn dann einäschern lässt, kann man ja auf die grüne Wiese oder vielleicht ins Meer oder, nein, du schüttelst mit dem Kopf.
Ja doch, dem sind halt wenig Grenzen gesetzt, also mit der Asche des Verstorbenen. Und selbst wenn es Diamanten sein sollen oder wenn es ein Baum sein soll oder wenn es, ach.
Ja genau, da kann auch ein Baum draus wachsen, hat uns auch jemand erzählt letztens.
Ja, solche Sachen. Letztendlich nochmal zu der Reerdigung zurückzukommen. Momentan ist es so, dass es in einem, Stand heute, in einem Bundesland in Deutschland, und zwar in Schleswig-Holstein, so ein Pilotprojekt gibt. Da wurde relativ schnell in der Novellierung des Bestattungsgesetzes so durchgewunken, wir probieren das mal aus. Und es gibt momentan zwei Standorte von diesem Unternehmen und die bieten letztendlich in so einer Art, ich nenne es jetzt mal Tank an, mit einem Stroh und Holz und Späne und Blumengemisch, da den Verstorbenen letztendlich ohne Sarg nackt reinzulegen und dass der innerhalb von 40 Tagen nach deren Meinung zu Humus werden soll. Es gibt, und ich sag mal, das war mir vorher auch noch nicht bewusst, es gibt halt zahlreiche Bedenken, die ich persönlich auch teile. Aber mal abgesehen von dem persönlichen, rein faktisch gesehen, ist es so, innerhalb dieser 40 Tage zersetzt sich der Körper nicht komplett. Das heißt, man hat immer noch, und ich benenne es jetzt einfach mal so, Fleischreste. Man hat das teilweise komplett natürlich das Skelett. Das heißt, der Knorpel zersetzt sich zwar Knorpelteile, aber das Skelett ist komplett da. Und Triggerwarnung, jetzt wird es noch ein bisschen intensiver.
Oh, warte, kann ich auch rausgehen?
Geh mal kurz raus. Das Unternehmen sagt ja letztendlich nicht, was in diesem Tank per se passiert. Die sagen aber, was auch mit den Knochen passiert. Und zwar werden die Knochen entnommen und werden nach deren Meinung oder nach deren Aussage verfeinert. Das heißt nichts anderes, dass es eine Hartknochenmühle gibt.
Okay, reicht.
Ja.
Und kann ich ablaufen?
Wir brauchen es jetzt, genau. Wie beim Judo. Wie beim Judo.
Das
genau.
klingt so, das klingt so
das klingt,
nett.
Das klingt nett. Na, und es ist ja, letztendlich ist es hauptsächlich erstmal PR. Es wird halt leider, es gibt zwar eine Studie, aber die ist halt so, die wird halt zu Recht kritisiert. Es gibt keine ordentlichen, unabhängigen wissenschaftlichen Studien. Und ich finde diesen Gedanken der Reerdigung per se total genial, weil es, wenn es darum geht, möglichst nachhaltig jemanden schnellstmöglich ja zu Erde werden zu lassen. Aber bei dieser Reerdigung wird auch, es wird halt zum Beispiel frischer Sauerstoff immer zugegeben. Ne? Wo kommt der Sauerstoff her? Wie wird der produziert? Aus was für Material sind die Tanks? Wie wird diese Tanks, in diesen Tanks sollen 70 Grad Celsius wirken? Wie ist es generell mit der Energie, die dieses Unternehmen nutzt? Ist das grüne Energie oder ist es nicht grün? Das sind halt so eine Sachen und von den Kosten her bin ich theoretisch auch noch nicht überzeugt. Ich bin mal gespannt. Ich meine, letztendlich ist es ein Anfang und irgendwo ist es auch wichtig, dass wir uns vielleicht auch als Gesellschaft immer mal dem stellen, dass es Veränderungen gibt, auch in der Bestattungskultur. Ich blicke da schon positiv in die Zukunft, dass es irgendwann möglich sein wird, innerhalb kürzester Zeiten Verstorbenen zu Erde werden zu lassen und diese Erde dann halt auch einfach in der Natur beizusetzen. Das würde viele Probleme sicherlich lösen, rein Platzprobleme, aber es würde natürlich auch die Bestattungskultur dahingehend ändern. Du hast zwar gesehen, dass ich einen Hoodie anhabe, aber du hast mich nicht gefragt, wo ich war und ich wollte dir eigentlich ganz gerne noch sagen, ich war in der Heide gewesen mit dem Fahrrad. 2 Stunden bin ich schön durch die Heide gefahren und ich war an den Hünengräbern. Und als ich an den Hünengräbern, das sind Jungsteinzeitgräber, war, habe ich mir so gedacht, na, was bleibt von uns eigentlich in 1000 bis 2000 Jahren über, wenn wir uns jetzt als Gesellschaft oder Kultur überlegen, dass wir einfach so nachhaltig wie möglich natürlich zur Erde werden wollen. Ist es ein egoistischer Gedanke, wenn überhaupt was von uns übrig bleiben soll? Oder lassen wir das eher zu, dass von uns was übrig bleibt, damit wir einfach den nachfolgenden Generationen, nachfolgenden Kulturen auch die Möglichkeit geben, dass sie aus unseren Fehlern lernen. Sehr philosophisch, aber ja. Hat's deine Frage beantwortet? Oder die Frage von Michel?
Das passiert, wenn Jan Edler sich wirklich vorbereitet. Leute, wir hatten 3 Staffeln lang ziemlich Glück, dass er das nie gemacht hat. Da bekommt er so einen kleinen Redeschwall. Es war gerade so schön, dir zuzuhören einfach.
Also wenn warte jetzt, mal ganz wenn kurz. Wenn ihr jetzt eingeschlafen seid.
Ach, die sind nicht eingeschlafen, nee. Aber wir müssen vielleicht noch mal ein bisschen zu Michels Frage zurückgehen, ja. Bevor wir bei den Hühnern wieder ankommen. Ja. Du bist nicht der größte Reerdigungsfan, habe ich rausgehört?
Ich ich sehe das.
Du magst die Idee, aber noch nicht die Umsetzung?
Ich mag die Idee, aber noch nicht die Umsetzung. Das ist gut.
Okay. Mhm. Und Michel hat ja gefragt nach modernen oder nach neuen Bestattungsformen. Und ist Reerdigung da die einzige?
Das einzige, was sozusagen bei uns möglich gemacht werden soll.
Ansonsten, wie ist denn das mit dem, wo du hier geschüttelt wirst und kalt gemacht wirst?
Promission, es ist letztendlich ein Pilotprojekt.
Ach so.
Das gibt es noch nicht so wirklich.
Aber die Theorie ist dann, du wirst schockgefrostet und mit Erde zusammen zur...
Flüssigstickstoff und wirst dann gerüttelt und was dann da überbleibt, ist halt auch eine Biomasse und...
ist auch eine Reerdigung irgendwie.
Tatsächlich.
Ne?
Ja, genau.
Also es geht Richtung Nachhaltigkeit, eindeutig.
Ja, letztendlich das Nachhaltigste ist, wenn du in einen Vulkan stürzt.
Okay, wow. Und jetzt nochmal zurückzukommen zu den Hühnern. Was hast du da dich gefragt, als du in der Heide standest mit dem Fahrrad? Du hast diese Gräber gesehen und hast dann gedacht, warte mal, wenn wir uns nachhaltig bestatten, bleibt ja von uns gar nichts übrig.
Letztendlich ist das so.
So wie deren Steingräber.
Ja, na, ich, wenn man mal überlegt, dass wir, dass es heutzutage, also es gibt, nachdem ich letztens im Krematorium war, dort mal wieder einen kleinen Rundgang mitmachen durfte. Es gibt bis zu 95% der Einäscherung jedenfalls in unseren Gefilden hier. Die Asche, die dann sozusagen überbleibt, soll halt schnellstmöglich sich natürlich mit der Erde vermengen. Es gibt dann dazu noch den Trend, dass natürlich immer weniger Gräber genutzt werden. Das heißt, weniger Gräber mit Stein, mit stehendem Stein, mit Bepflanzung und so weiter. Weil natürlich auch sich die Familien weiter verstreuen und sich halt niemand um die Gräber kümmern kann oder möchte. Das heißt, es wird immer mehr Gemeinschaftsanlagen geben, also im Volksmund grüne Wiesen. Gerade Friedhöfe sind ja etwas, nehmen wir einfach mal sehr alte Friedhöfe, die man sich zum Beispiel im Urlaub anguckt, die vielleicht auch...
Ja, niemand außer dir guckt sich im Urlaub Friedhöfe an.
Ich glaube, das ist nicht wahr. Ich glaube, relativ viele Menschen gucken sich im Urlaub Friedhöfe an.
Bitte schreibt uns mal, wer sich im Urlaub Friedhöfe anguckt.
Ja.
Ich will damit nicht sagen, dass du ein Weirdo bist. Ich will damit sagen, dass du ein besonderer Mensch bist.
Du hast es durch die Blumen gesagt. Genau. Na, jedenfalls, es wird immer anonymer. Es gibt immer weniger, ja, weiß nicht, was man hinterlässt. Wenn man sich halt auch einfach mal die alten Gräber anguckt. Also... So wirklich große Gräber heutzutage kennt man ja nur von wirklich sehr vermögenden Menschen. Das heißt, die sich zum Beispiel eine Büste dort hinpacken oder einen Steinengel oder so weiter.
Aber Darling, warte mal kurz. Ja. Ich habe dazu zwei Anmerkungen. Die erste ist, wenn man Dr. Marc Benecke aus Staffel 1 Radieschen von unten glaubt, dann hat die Menschheit den Tod sowieso so gut wie ausgetrickst und dann gibt's hier bald Roboter mit unseren Hirn, die wir da irgendwie reinpacken oder die Kryonik und wir frieren uns alle ein und alle wollen ewig leben. Du schüttelst gerade heftig mit dem Kopf, ich sehe das. Und der zweite Gedanke ist aber, glaubst du wirklich, dass daran gemessen werden kann, was man hier hinterlässt? Ich meine, ohne Mist, die Menschheit hat auf kompletter, aber auf kompletter ganzer Linie verkackt auf diesem Planeten. Ich finde, von uns sollte gar nichts übrig bleiben. Das ist voll in Ordnung. Entweder regeln wir das hier und durch Gier und Macht und irgendein Trottel, der irgendeinen roten Knopf drückt, hat sich das ja eh alles erledigt. Oder die Erde regelt es selber und erledigt uns. Und weißt du was? Selbst wenn KI uns erledigt, finde ich es in Ordnung. Hauptsache, wir werden erledigt, denn wir haben bis jetzt nur Quatsch gemacht hier.
Neue Kategorie Philosophie.
Aber, ist doch so.
Ja, letztendlich, ich verstehe, was du meinst. Jedoch ist es doch so, dass das, was wir wirklich an überlieferten Texten, die von Steintafeln, die meistens aber auch von Gräbern sind. Nein, wirklich. Es ist ja nur so, man soll ja wirklich aus der Geschichte lernen.
Machen wir das?
Nein, machen wir das.
Naja, also, dann scheiß auf die Steintafeln.
Aber man hat ja vielleicht eher die Möglichkeit. Ne?
Ach, du bist süß. Du bist eine richtige Süßmaus. Ich liebe das. Ich liebe, wie du die Liebe siehst. Ich liebe, wie du die Welt siehst. Ich liebe so viel, wie du Dinge siehst. Aber das ist einfach Quatsch. Mittlerweile glaube ich wirklich daran, wir sind auf der Welt, um es uns nett zu machen und das möglichst ohne jemanden dabei zu schaden und sollten füreinander da sein. Zumindest die, die checken, warum das wichtig ist. Und dann irgendwann, also klar, eure Kinder und so noch irgendwie versuchen, gut zu begleiten. Aber irgendwann wird es pindicke, Leute. Das geht hier nicht mehr lange. Meinst du nicht?
Sehr, nee, das ist alles sehr negativ.
Der Glas ist ja negativ.
Ich glaube, wenn man das von dem Aspekt, was du sagst, dass es sich sozusagen, dass wir den Tod besiegen und so weiter. Und
dann ist richtig vorbei, so das wird richtig schlimm.
Warte. Ich glaube einfach, dass die Schere diesbezüglich immer weiter auseinander geht. Es wird welche geben, die sich immer mehr darauf spezialisieren, dass sie wirklich ihr Gehirn in irgendeinen Roboter einpflanzen können oder auf eine Festplatte speichern können oder was weiß ich denn. Das sind aber auch die Leute, die gerne auf den Mars wollen. Und dann gibt's aber einfach auch die vielleicht eher zurück zu sich kommen, zurück zur Natur, zurück zum Wesentlichen, vielleicht auch einfach sich eher noch besinnen, was uns als Mensch oder das Gute am Menschen ausmacht.
Und was ist das denn? Erinnere mich nochmal.
Menschlichkeit. Ich fand das so schön. Es gibt das Wort Mensch im Englischen auch und das beschreibt letztendlich, dass jemand sehr gut oder sehr nett zu anderen ist. You are a Mensch. Und ich fand das so schön, als ich das gelesen habe. Und letztendlich, ich glaube, das ist das. Das ist das Grundsätzliche. Es wird irgendwann dahin gehen, dass sich alle, weiß ich nicht, Chips implantieren lassen wollen oder einfach speichern lassen wollen, weil sie es geil finden und denken, sie kommen da irgendwie dann besser durch.
Vielleicht kann man sogar Zeit kaufen und mit Leute fangen an, Zeit zu verticken, wie in diesem Film mit Justin Timberlake.
Justin Timberlake, genau. Nein, keine Ahnung.
Kennst du das Buch Die Hochhausspringerin?
Nee, das sagt mir nichts.
Es spielt auch in der Zukunft und da geht es genau darum, was du gerade angeschnitten hast, nur noch ein bisschen extremer. Es geht ganz viel um Außenwahrnehmung. Also du kannst so mit so einem Punktesystem kannst du dir dein Leben verbessern. Du kriegst bessere Flüge, wirst überall bevorteilt, wenn du halt ein gutes Standing hast, so kannst du dir immer dazu verdienen.
Das ist ja wie in China.
Circa. Und dann geht die Kluft zwischen Reich und Arm immer weiter auseinander, ja, sodass in genau den Städten wohnen nur noch die Superreichen und die anderen wohnen in der Prärie. Und ganz ehrlich, ich habe dieses Buch gelesen, sie ist Hochhausspringerin, so zum Entertainment, springt sie von Hochhäusern und fliegt dann da so rum. Mir macht es so eine Angst. Also, ja. Ich bin gar kein grundpessimistischer Mensch, überhaupt nicht. Ich schieße mit Liebe und mit Nächstenliebe und kümmere mich und versuche alles immer optimistisch zu sehen. Ich freue mich über meinen Kaffee jeden Morgen. Aber je mehr ich lese, je mehr ich mich damit beschäftige, je länger ich auf der Welt bin, je mehr ich mitbekomme, was Menschen so machen. Ciao, ich will gar nicht bei Tierschutz anfangen. Ja, ciao, Kakao, ey,
nein,
wirklich.
100 pro. Es gibt genug Menschen und ich glaube, die Strömung wird sogar noch immer größer, die sich dagegen wehrt. Ich meine, auch wenn man allein zum Beispiel das Buch und die Filme Tribute von Panem so im Kopf hat, es wird immer welche geben, die sich gegen Despoten wehren. Es wird immer welche geben, die halt mehr für das Volk und mehr für die Gesamtheit wollen oder vielleicht auch mehr für die Natur wollen. Wenn man mal überlegt, wie wenig Menschen eigentlich das meiste Geld auf der Welt haben und was die damit alles machen könnten.
Ja. Du willst damit sagen, der Mensch ist nicht von Grund auf schlecht?
Nein, ich glaube definitiv an das Gute im Menschen. Und ich glaube, das glauben sicherlich auch sehr, sehr viel mehr. Vielleicht lassen es auch die meisten nur nicht raus.
Also ich bin froh, dass wir zusammen auf der Welt sind. Das wollte ich dir mal sagen. Dass wir zur selben Zeit in derselben Stadt leben und zusammen so einen Podcast machen können. Ja. Das hat jetzt eine ganz andere Richtung genommen, als wir eigentlich geplant hatten. Aber ich finde es immer noch okay.
Ist okay.
Ne? Ich finde es immer noch okay. Mich interessieren natürlich auch eure Gedanken und Jan ganz sicher auch. Also ihr könnt uns gerne eure sehr optimistischen oder vielleicht auch ein bisschen pessimistischen Gedanken mitteilen per E-Mail oder ihr schickt uns eine WhatsApp. Alle Kontaktdaten gibt's auf mdrjump.de.
Prominent sterben.
So Leute, jetzt möchte ich gerne das Gespräch mit euch teilen, was ich für die heutige Folge aufgenommen habe, mit unserem Gast. Es ist einer der engagiertesten, ambitioniertesten, talentiertesten Musiker des Landes. Den kennt ihr durch Songs wie diesen hier.
Kann mich irgendjemand hören? Das ist mein Signal.
Sein Name ist Joris und ich habe ihn gefragt, wann er dem Tod zuletzt begegnet ist. Und er hat eine sehr, sehr nahe, besondere Geschichte mit uns allen geteilt, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und nicht erschrecken, wir fallen jetzt direkt mit der Tür ins Haus.
Ich habe letztes Jahr im Sommer meine Oma, die 100 Jahre alt wurde, in den Tod begleitet. Über mehrere Tage und habe irgendwie festgestellt, A, so richtig ist der Tod nie präsent sonst. B, hatte ich überhaupt keine Vorstellung, dass sowas manchmal extrem lange dauern kann. Das fand ich irgendwie voll absurd. Und dadurch ist mir aufgefallen, dass ich mich damit sehr wenig beschäftige. Und dann gibt es natürlich gleichzeitig jetzt gerade wieder, wenn du den Fernseher anmachst, wieder drüben Nachrichten, wo man jeden Tag damit konfrontiert sind, dass zigtausende sterben. Und natürlich ist insofern der Tod ja doch irgendwie Teil der Newslandschaft, aber ja auch irgendwie auf eine entfernte Art und Weise im Nahost oder in der Ukraine. Das Sterben gehört ja genau wie die Geburt mit dazu. Ohne das geht's nicht. Und gleichzeitig ist ja alles dann irgendwie eine Geschichte, ein Zeitstrang.
Du hast vorhin ganz kurz die Oma angesprochen.
Ja.
Willst du uns ein bisschen drüber erzählen, wie sich das zugetragen hat? War das zu Hause? War die in einem Pflegeheim? War die im Krankenhaus?
Meine Oma war tatsächlich irgendwie, ich hatte immer eine tolle Verbindung zu ihr, obwohl sie wirklich ja mit 100, sie hatte 3 Kinder, die wiederum auch jeweils viele Kinder hatten und dann auch schon mittlerweile viele Enkelkinder und Urenkelkinder dann logischerweise. Und ja, das war trotzdem so, dass wir eine besondere Verbindung irgendwie hatten. Es war so, dass sie am 30. Dezember hatte sie Geburtstag und 30. Dezember 22 ist sie 100 geworden.
100.
Ja, wirklich. Das ist verrückt. Also sie ist 1922 geboren, am 30. Dezember. Und ich hatte Corona. Und ich hatte mich wirklich darauf gefreut, weil das natürlich für mich so ein besonderes Ding war. Und das Schlimme daran war, sogar jetzt komme ich kurz in Selbstmitleid. Ich bin vor Weihnachten habe ich mich angesteckt. Bei einer ziemlich blöden Aktion, möchte ich jetzt nicht weiter drüber reden. Nicht von mir, sondern von Leuten in meinem Umfeld. Mhm. Und habe dadurch schon Weihnachten nicht mit meiner Familie verbringen können. Und dann ging dieser Test nicht weg. Und ich konnte dann original eben nicht zu diesem Geburtstag. Und irgendwie habe ich da schon gefühlt, naja, so ein 100. Geburtstag, jetzt muss man jetzt kein schlauer Mensch für sein. Das könnte eventuell der letzte Geburtstag gewesen sein. Das denkt man dann ja schon seit ein paar Jährchen. Mhm. Und das fand ich für mich irgendwie richtig schade. Habe sie danach natürlich dann trotzdem besucht und so. Aber ich hatte auch wieder viel zu tun. Und habe dann eben, war im Studio und hatte auch privat viele, viele Themchen, sage ich mal so. Und dann ist sie gestürzt in dem Stift, in dem sie gewohnt hat, in dem sie aber sehr autark gewohnt hat. Sie hatte da eine Wohnung.
Mit 100 immer noch?
Mit 100, krass. Genau. Und das war auch, also das war ihr Stolz. Sie hat uns allen immer noch diese Apothekenumschau, diese Umsonsthefte immer geschickt und so. Und mir hat sie sehr viele Briefe geschrieben. Also war irgendwie noch wirklich fit. Und dann ist sie da gestürzt und lag dann auf der Intensivstation, wo meine Mutter sie dann auch besucht hat. Mhm. Und ihr Sohn, also mein Onkel, ich hoffe, das ist okay, dass ich das alles so einfach so erzähle.
Du musst auch gar nicht so familiär ins Detail gehen.
Alles gut, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich da natürlich nicht besuchen konnte. Mhm. Und dann hat sie aber wie immer irgendwie sich da so durchgerappelt. Und also es war eigentlich völlig klar, dass das war es so. Und war aber nicht so. Sie wurde dann auf eine normale Station eben verlegt und ich habe sie dann da besucht. Und das war ein ganz, ganz schlimmer Tag irgendwie für mich, weil der Tag war mit unglaublichen Schmerzen für sie, glaube ich, verbunden. Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt, weil ich das Gefühl hatte, es kümmern sich viel zu wenig Menschen gerade. Nur weil sie 100 ist, ist es ja nicht so, dass wenn sie doch jetzt von der Intensivstation auf die normale Station kommt, dass man quasi wie die Giraffe zum Sterben irgendwie das Loch gebuddelt hat und fertig. Sondern sie hat ja trotzdem verdient irgendwie, so, natürlich wurde sie da gut behandelt, aber man hat dann ja immer das Gefühl, man müsste irgendwie nochmal. Und diese Situation wandelte sich so schnell, als diese Schmerzen immer doller wurden und sie wollte gerne in ihren Stift zurück. Und ich habe dann versucht, da irgendwie mit dem Personal zu sprechen, ob das geht. Und die haben mich ehrlich gesagt ziemlich blöd angeguckt, weil offensichtlich war, glaube ich, für die klar, diese Frau liegt im Sterben. Lass die Frau in Ruhe, lass sie da jetzt liegen. Mhm. Sie wollte in diesen Stift zurück. Mhm. Und ich habe ihr versprochen, dass sie in diesen Stift zurück kann, dass ich mich darum kümmern werde. Ich werde mich darum kümmern, Oma. Genau. Und dann wandelte sich um 15:35 Uhr, glaube ich, die ganze Geschichte komplett von Aufregung zu, dass sie mir eben sagte, dass sie jetzt sterben möchte.
Und am selben Tag?
Am selben Tag, am 15:35 Uhr, weil die Schmerzen, glaube ich, viel zu groß waren und sie gemerkt hat, dass es nicht mehr geht. Und dann war das für mich, also ich weiß das noch alles ganz genau, weil es für mich so absurd war, wirklich, weil es wuselten alle Leute rum. Und ich war ja auch dabei, quasi zu delegieren und dass sie doch bitte mehr machen sollen und so. Bis hin zu, okay, alle raus, lasst uns bitte in Ruhe. Was das Krankenhauspersonal wirklich fantastisch irgendwie gemacht hat. Und genau. Und dann habe ich gemerkt, ich saß da neben ihr und sie konzentrierte sich gefühlt, jetzt in diesen Modus zu kommen. Ich habe natürlich dann auch den Arzt gebeten, dass
Aber sie war klar und ansprechbar und alles noch.
Ja, genau. Okay. Und habe dann den Arzt natürlich gebeten, dass er jetzt erstmal das stärkste Medikament ihr gibt, was sie hat für den Schmerz, weil am Ende darum geht es jetzt ja nicht mehr, sie soll ja keine Schmerzen mehr haben, so. Und dann war das eine wirklich von 20 Minuten halt von diesem, das war absurder Schmerz zu Ruhe in dem Raum. Dann habe ich gemerkt, dass ich keine Ahnung habe. Und ich habe dann da gesessen und ich hatte am nächsten Tag natürlich auch noch einen Studiotermin, ne, in Berlin. Mhm. Ja, und dann habe ich da gesessen und alle anderthalb Stunden habe ich gedacht, oh, jetzt ist es, glaube ich, soweit. So gefühlt an anderthalb Stunden, weil der Atem dann irgendwie kurz weg war und so ruhig wurde irgendwie und ich hatte so das Gefühl, dass das jetzt soweit wäre. Aber es war nie soweit. Und es wurde immer später und immer später und Oma wachte immer wieder auf und guckte mir und sagte, du bist ja immer noch da. Ich sagte, ja, ich bleib auch hier bei dir, so, ich gehe doch jetzt nicht weg. Jedenfalls ging es immer länger und es wurde immer später und irgendwie war dann auch klar, okay, also ich muss irgendwann los. So, das ist auf jeden Fall verrückt. Und es war so schlimm für mich in dem Moment, dann zu gehen, so und sie allein zu lassen. Auf der anderen Seite war es aber eben so, dass ich habe, so bin ich dann irgendwie, ich habe immer so ein bisschen flotten Mund, dann trotzdem, ich habe gesagt, Oma, wir sehen uns ja eh dann bald wieder und stell schon mal einen Shampoo kalt oben irgendwie. Und dann hat sie halt noch gelacht und dann bin ich gegangen und ich habe der Nachtschwester gesagt, dass sie mich bitte anrufen soll, wenn es soweit ist, egal um wie viel Uhr, weil ich wirklich ein unfassbar schlechtes Gewissen hatte zu gehen.
Verstehe ich gut.
Hab dann zu Hause halt irgendwie in Anführungsstrichen gepennt. In Berlin, also ich musste dann 3 Stunden nachts noch fahren und hatte am nächsten Morgen eben um 7 Uhr auch noch irgendwie dieses Ding und guckte auf mein Handy und ja, kein Anruf da. Und Oma lebte natürlich dann noch. Und sie hatte sich aber auch von allen verabschiedet, ja. Also die Schwester waren, also ja, dann bis morgen. Und sie so, nee, also morgen bin ich nicht mehr da. Stolze Frau, wirklich sehr, sehr stolze Frau. Da hat sie sich allerdings geirrt. Und das ging eben dann noch 5 Tage. Und ich bin dann original noch 3-mal hingefahren, was für mich irgendwie gut war, dass ich dann am Ende dabei war, als sie dann doch gestorben ist, weil mich das wirklich, das hat sich ganz, ganz komisch angefühlt, da zu gehen in dem Moment. Ja, und das ist so ein bisschen das, jetzt ist eine sehr lange Geschichte, aber das ist so ein bisschen das, wo, was ich hoffe, dass am Ende, wenn man geht, dass man Menschen da hat, die einen zumindest so lieben, wie ich meine Oma geliebt habe.
Danke, dass du das geteilt hast.
Ja.
Was für eine besondere Geschichte. Und auch wahrscheinlich.
Ja, das kennt wahrscheinlich jede und jeder auf ihre Art und Weise, aber ja, das sind natürlich besondere Geschichten und ich hoffe, dass man sie in dieser Reihenfolge erleben darf. Weil trotzdem ja, also meine Oma 100 Jahre alt, da sagt jeder Mensch irgendwie, ja, das ist jetzt gut, irgendwie ist in Ordnung. Und es gibt ja die ganz anderen Geschichten.
Absolut.
Auch gerade, wenn eben nicht der Enkel die Oma begleitet, sondern der Anruf andersrum kommt oder so, ne? Und das sind die anderen Geschichten, die man nicht irgendwie erzählen kann, auch wenn man ein Tränchen irgendwie bekommt oder so, wo man aber weiß, das Leben geht weiter. Das Leben ist, es ist der normale Weg. Ja, manche Leute, weiß ich, von meinem besten Kumpel, der Vater ist gestorben, als er 14 war. Das war viel zu früh und trotzdem war es die richtige Reihenfolge.
Absolut.
Und ich glaube, das ist so die erträglichere Variante als viele Geschichten, die ich kenne, wo es die andere Reihenfolge ist, weil da fällt es mir total schwer, die richtigen Worte zu finden, warum jetzt das Leben weitergeht und warum das noch lebenswert dann natürlich trotzdem ist, aber das kann ich eben nicht nachempfinden.
Was glaubst du denn, was nach dem Tod kommt?
Ich weiß es nicht. Es wäre jetzt auch schön, wenn ich euch sagen würde, wie es ist.
Also nein, pass was du auf, glaubst.
Läuft
nein, was du glaubst, Däume, nicht was du weißt. Natürlich weißt du es nicht, niemand weiß es.
Ja, eben. Und es gibt natürlich Momente, wo ich glaube, ja klar, sehe ich die alle wieder und wird eine gute Party. Und dann denke ich mir so, nö, vielleicht ist es einfach dann einfach aus. Mhm. Vielleicht bist du ein Regenwurm, wenn du wieder aufwachst, keine Ahnung.
Ah, das wäre mies, ne?
Kommt drauf an.
Ja, weiß ich auch nicht. Aber
die können sich cool ringeln.
Aber ich meine so richtig jetzt mal ein bisschen weg von dieser philosophischen Ebene hin zu, was willst du haben? Erdbestattung, Feuerbestattung, Wasser? So eine Wiese mit einem Baum oder...
Wie heißt das? Matruschka, oder?
Eine Matruschka, wo man so mehr...
Ich glaube, ich würde mich einäschern lassen, dann die Urne, in der ich liege, wieder einäschern lassen, wieder in eine größere Urne reinbringen und das würde ich, glaube ich, 10-mal machen lassen oder so. Und dann würde ich diese riesige Urne in einen Sarg tun und den Sarg ins Meer kippen.
Das darfst du gar nicht.
Ja, in meiner Vorstellung ist es die aufwendigste Bestattung aller Zeiten. Sponsored by. Ich würde eigentlich total gerne an den Orten, die mir am wichtigsten sind, sein. Das geht natürlich logischerweise auch nicht.
In Form von Asche.
Ja, ich weiß nicht, ob das in Form von Asche sein muss oder ob ich vielleicht...
Du, wenn ich noch da bin, könnte ich auch im Sarg zum Beispiel rumfahren.
Das darfst du wahrscheinlich auch nicht.
Warum nicht?
Meinst du? Das riecht doch
irgendwie. In einer guten Kühlung?
Ja.
Also nein, ich meine jetzt mal ernsthaft.
Wird mir das kalt da in dem Ort? Nee, also tatsächlich fände ich irgendwie schön, so the Big Lebowski-mäßig, die beste Szene eines Films, wo am Ende die Urne ausgeschüttet wird und vom Wind entgegen, ja. Genau, also ich glaube, das fände ich irgendwie eigentlich schön. Unter einem Baum, den ich weiß, an einem Strand, den ich weiß, die ich vielleicht vorher alle aufschreiben würde. Das wäre schön, aber es geht natürlich nicht in echt. Aber vielleicht kann man das ja irgendwie anders symbolisch machen.
Klar. Und die Lebensabschiedsfeier, wer soll singen, welchen Song und was sollen wir essen? Gibt's was zu essen? Sollen wir Geschichten erzählen? Also ich tue mal so, als wäre ich noch da, ne? Ich bin älter als du.
Das ist geil. Ich glaube, ich mache das so. Ich mache alles, was ich... Die sollen bitte alles auftischen, was ich nicht mochte. Also Auberginen muss es ganz viel geben. Schmecken nämlich nach Müll, Leute, ganz ehrlich. So einfach so einen Tag, wo nochmal alle richtig angepisst sind von mir. Und dann denken, ja gut, komm, gut, dass er weg ist. Hau ab.
Ich finde das eine super Idee.
Finde ich auch. Ist so eine Anti-Verabschiedung. Dann ist auch für die anderen, die bleiben, ist doch dann auch irgendwie gut, weil dann ist irgendwie klar, komm, der ist jetzt weg, geil, dass er weg ist, Ruhe. Keiner ist mehr traurig.
Pack gern noch einen Song auf die Songs zum Sterben Playlist.
Ja, alle Mittelfinger hoch.
Gut. Danke, Joris.
Danke.
Die Anti-Verabschiedung schon mal gehabt?
Anti-Verabschiedung? Nee.
Wusstest du, dass Auberginen nach Müll schmecken?
Ich esse die selber nicht gerne.
Ich finde die Konsistenz komisch, aber ich habe über den Geschmack selber noch gar nicht nachgedacht.
Das ist jetzt nicht das, was mir am meisten Fragen aufwirft in meinem Kopf.
Okay, wollen wir der Reihe nach durchgehen? Also, Joris Wunsch, ne? An mehreren Orten zu sein, würde das funktionieren? Ich konnte es ihm natürlich nicht beantworten. Also könnte ich den theoretisch gut gekühlt an seine Lieblingsorte fahren? Nee, ne? Du, Erik Frede würde jetzt bestimmt sagen, er findet eine Möglichkeit, der Rock'n'Roll-Bestatter.
Letztendlich steht in den meisten Bestattungsgesetzen drin, bezüglich der Leichenüberführung, Leiche im Sinne des Gesetzes, dass der Verstorbene oder die Verstorbene auf kürzesten Weg in einen Klimaraum überführt werden soll.
Das wäre eine sehr große Umleitung.
Es wäre eine sehr große Umleitung, das ist richtig. Ich
aber wenn,
halt
er, wenn er eingeäschert wäre im Rucksack, könnte ich ihn rumfahren. Weil mit der Asche, ich würde die dann natürlich bestatten. Ich würde auch einen Grabplatz kaufen, beziehungsweise seine Familie würde das machen. Aber ich könnte mit ihm einen Ausflug machen, theoretisch.
Wir würden das zusammen machen, weil ich als Bestatter kann das machen.
Cool.
Na?
Ja.
Ganz genau.
Super.
Ich bekomme sozusagen von den Angehörigen das Totenfürsorgerecht überschrieben und habe dann Fürsorge zu tragen, dass mit der Asche und den sterblichen Überresten kein Schindluder getrieben wird.
Das hatte ich gehofft.
Ja, ansonsten, ich finde es immer interessant, wenn halt die Angehörigen sagen, na hier mal ein bisschen verstreuen, da ein bisschen verstreuen. Und mich erinnert das immer an so eine Mittelalter-Hexenfilme, wenn das Böse in alle vier Richtungen verstreut werden soll, nur damit es ja nicht mehr zusammenkommt. Ich verstehe den Gedanken dahinter, den verstehe ich absolut.
Du hast letztes Mal schon gesagt, du findest das total Banane, wenn man sich ein bisschen Asche abfüllt für zu Hause.
Ja, da ist es halt, ich glaube an nicht viel, aber ich denke, das, was zusammengehört, soll zusammenbleiben.
Verstehe ich. Irgendwie verstehe ich's. Aber irgendwie verstehe ich's auch, wenn man sich's mitnehmen will oder in Diamanten machen will oder in Armband oder weiß der Geier.
Letztendlich, wenn irgendwann in 2 Milliarden Jahren unsere Sonne zu einem roten Riesen wird, dann wird das alles sowieso wieder eins.
Es ist alles egal, voll.
Ist alles egal.
Aber sag mal, ich habe während ich mit Joris gesprochen habe, wir haben uns ja hier so eingemummelt und haben es uns ganz gemütlich gemacht und das war eine ganz intime, schöne Atmosphäre und er erzählte mir das mit seiner Oma. Habe ich sofort an dich gedacht, weil wir mit unseren Großeltern irgendwie alle so dick sind und die alle begleitet haben, ne?
Ja, begleitet, mehr oder weniger begleitet, aber das hat mir natürlich viel gegeben. Das hat mir auch viel gegeben dahingehend, dass es mir, dass es mich so ein bisschen, ja, nicht direkt aufs Leben vorbereitet hat, aber es hat schon so einen Lerneffekt gehabt. Es war auch irgendwo, ist der Abschied von meinen Großeltern, wie vielleicht auch für manche Leute der Abschied von den Eltern. Du bist dann halt jetzt erwachsen, Junge oder Mädchen, ne? Das,
ja, voll.
Das ist so irgendwie das war irgendwie mein Abschied von meiner Kindheit.
Hast du denn so richtig, also ist ein Abschied so richtig mit Edding-Strich gezogen oder so mit Bleistift?
Nee, deswegen bin ich zum Beispiel auch kein Fan von diesen Trauerphasen, weil ich letztendlich denke, dass das sowieso irgendwie wie eine liegende Acht ist. Ne? Es ist irgendwo...
Es kommt wieder in Wellen, kommt das auf jeden Fall immer wieder.
Wir haben da eine tolle Folge dazu gemacht in der ersten Staffel, die heißt Trauerbuddy. Es ist letztendlich, sind die immer ein Teil, die sind immer da. Ich spreche auch wirklich manchmal noch mit denen. Ich habe jetzt ein Foto von denen im Zimmer von meinem Sohn. Der hat die ja letztendlich auch richtig noch enge kennengelernt. Das war immer das Herzepinkel. Und hat meine Oma immer zu denen gesagt. Und
das was?
Ist Herzepinkel.
Ist Herzepinkel?
Also,
was
ist
das denn?
Das Herzepinkel. Meine Oma war auch ganz wichtig, dass noch ein Foto von meinem Sohn, also ein Babyfoto von meinem Sohn neben ihr stand, als sie noch zuletzt in einer Pflegeeinrichtung war. Ach. Das war voller Schmatzer. Sie hat gesagt, jeden Abend kriegt er einen Kuss. Und
hat
sie eingehalten. Ich habe die Scheibe natürlich jetzt abgewischt und das Foto.
Alles gut, Jan. Aber warte mal kurz, was ist denn ein Herzepinkel?
Keine Ahnung.
Ist das einfach so ein ostdeutsches so ein Liebkosewort?
Das ist höchstwahrscheinlich so ein Wort, ja, genau.
Wird ja kein Schimpfwort sein.
Letztendlich sind die immer noch präsent. Die sind immer ein Teil. Gerade wenn ich vielleicht in schwierigen Situationen bin, versuche ich mich natürlich an das zu erinnern, was die mir auf den Weg gegeben haben. Genauso natürlich wie meine Eltern, aber meine Großeltern sind halt in meiner Erinnerung sehr präsent für mich.
Das mache ich auch. Ich frage mich manchmal, was die sagen würden jetzt, wenn ich meinen Opa fragen würde. Und ich wüsste, mein Opa würde immer sagen.
Ich weiß, was er sagen würde.
Er würde immer sagen, wenn es Geld kostet, mach's nicht. Richtig. Wenn du Geld dafür kriegst, dann mach's bitte. Und Geld, was du nicht hast, kannst du nicht ausgeben. Also nimm dir auf gar keinen Fall einen Kredit oder irgend so ein Zeug. Ganz und wenn er wüsste, dass ich ab und zu mit diesen Apps Chips hier was kaufen, ne, wo man Mensch, in Raten bezahlen kann oder lass um Gottes Willen, der ja, würde mir eine klatschen aus dem Himmel.
Das ist richtig.
Eine Sache, die mich in dem Gespräch mit Joris auch noch so beschäftigt hat, war dieses tröstende Worte finden, da wollte ich dich unbedingt noch drauf ansprechen, als er zu seiner Oma gesagt hat, stell den Shampoo schon mal kalt, ne? Ich fand das ganz dolle schön. Mhm. Er hat dann so ein bisschen zurückgerudert und gesagt, boah, vielleicht war das auch gar nicht so dran, weil was soll das bedeuten und vielleicht tröstet das ja gar nicht. Meinst du, man kann da auch was Falsches sagen in dieser Situation?
Ich glaube, jeder hat ja mit jeder Person einen gewissen Vibe, wie wir das heutzutage.
Außer wir zwei, aber sonst schon.
Das ist richtig. Entschuldigung. Wir kompensieren das mit einem Podcast. Und ich glaube, diese Stimmung oder dieses Gefühl, das zwischen zwei Menschen ist, wenn es gerade auch in dieser Situation des Abschieds ist oder des Hinübergleitens oder Hinüberbringens, Hinüberbegleitens auch in dieser.
Du alter Wortakrobat, du.
Ja. Heute geht's ab. Ich glaube, dann kann man nichts Falsches sagen. Ich habe von Angehörigen gehört, die sich noch aufgeregt haben, natürlich aus Wut, aus Angst, aus Trauer, über gerade als es um irgendwelche Corona-Bestimmungen ging oder so. Und ich habe aber auch von anderen gehört, die halt genauso zum Beispiel sowas gesagt haben, wenn du drüben bist, grüßt du Oma von mir oder wenn du drüben bist, dann bist du endlich wieder bei deinem Bruder. Letztendlich, ich glaube, man kann da nichts Falsches sagen. Letztendlich sind wir doch alles Menschen und wenn wir in solchen Situationen sind, gibt es doch keine Etikette.
Aber weißt du, was ich mich manchmal frage? Der Mensch, der in der Situation ist, dass er die Welt jetzt bald verlässt, ne? Ich frage mich manchmal, ob ich neidisch wäre auf die anderen Menschen um mich rum, die noch nicht gehen müssen.
Tja, das kommt halt ganz drauf an, inwiefern du halt...
Ich bin kein neidischer Mensch sonst.
Nein, ich glaube das nicht. Es kommt, glaube ich, drauf an, inwiefern du deinen Frieden gefunden hast. Na, also manche Menschen gehen ja... Können ja einfacher gehen, können loslassen. Andere aber, ich habe schon Geschichten gehört, auch von vielen Menschen, die in einem Palliativdienst arbeiten oder die ihre Verwandten begleitet haben, die brauchen halt, das dauert halt. Manche halten so am Leben fest, weil sie es einfach nochmal versuchen wollen und da ist der letzte Drops halt noch nicht gelutscht.
Du sagst es, als wäre das unnormal. Ich bin so verknallt ins Leben, ich würde mich auch dran klammern, glaube ich, du nicht?
Ich weiß es nicht. Ab einem gewissen Punkt resigniert man vielleicht, gerade wenn es um Krankheiten geht.
Kommt oder auf die Krankheit an,
es kommt, oder es kommt auf den Umstand halt vielleicht auch einfach an. Es ist vielleicht auch diese typische Peter Fox Haus am See Gedanke. Natürlich, wenn du alles hast und auf was Schönes zurückblicken kannst und zufrieden bist mit allem, na, dann ist es doch vielleicht auch umso besser, dass man dann gehen kann. Ich verstehe, was du meinst mit neidisch sein, aber ich glaube, den Sterbenden hilft hauptsächlich in dem Prozess der verschiedenen Sterbephasen, dass sie überhaupt erstmal jemand da ist,
ja,
dass sich mit denen jemand unterhält. Wie ich sehr oft gehört habe, den Namen zu nennen, jemanden anzusprechen oder halt einfach auch bestimmte vielleicht Phrasen zu verwenden, die man sehr oft gehört hat im Leben, lassen einen weniger das Gefühl haben, allein zu sein und lassen einen vielleicht viel besser noch hinübergleiten. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, wo die Verstorbenen dann extra gewartet haben, bis jemand dann weggegangen ist.
Ja, habe ich auch oft gehört.
Und dann zu sagen, okay, jetzt kann ich gehen.
Vielleicht noch ein paar schöne Medikamente, damit es so echt entspannt ist. Das würde ich mir wünschen, glaube ich. Je nachdem, was man hat, aber ja, scheiße, muss ich ausfüllen. Ey, sag mal, du hast letztens mir so ein Foto geschickt von einer Sektflasche neben einem Grabstein. Hast du es von jemand anderem fotografiert oder war das deine Bulle?
Nee, ich hatte mal wieder eine sehr...
Ich hatte mal wieder eine kleine Session.
Es war eine Beisetzung auf dem Friedhof, den sich der Verstorbene noch ausgesucht hat, mit wo ich nochmal ein paar Worte gesprochen habe, relativ kurzfristig, aber es hat dann doch alles ganz gut geklappt. Es war einfach richtig. Und ich habe eigentlich im Kopf sonst immer auch so eine Art Protokoll, das wissen vielleicht auch manche anderen Bestatterinnen und Bestatter, so eine Art, naja, so eine Linie, so jetzt sage ich das, jetzt mache ich das, dann ist es nämlich alles okay und ich weiß, wie das ankommt. Da habe ich es einfach mal alles anders gemacht. Ich habe aus der Rede die Hälfte der Rede improvisiert, weil ich einfach das Gefühl aufgenommen habe von den Angehörigen. Habe, bevor ich die Urne beigesetzt habe, habe ich gesagt so, die Familie hat jetzt noch mal was vorbereitet. Der Verstorbene wollte ganz gerne, dass auf ihn noch mal was getrunken wird. Es gab alkoholfreien Sekt oder Saft für die Kinder, die dabei waren. Und habe ich gesagt so, und jetzt stoßen wir noch mal an. Und dann habe ich Prost gesagt, Prost auf dich, den Namen gesagt nochmal. Und dann haben alle ihre Gläser erhoben, nochmal ihn getrunken. Und dann habe ich, während die getrunken haben, nach dem Trinken habe ich die Urne abgesenkt und es war eine ganz andere Form von Gefühl. Das ist genau wie wir schon mal besprochen haben mit dem Kondolieren. Wenn man es vielleicht einfach mal so ein paar Sachen abändert, ist das vielleicht der Situation eher zuträglich, weil es halt einfach besser passt. Oder auch im Prozess der Sterbebegleitung oder auch in der Vorbereitung von Bestattung irgendwas erzwungen wird. Manchmal muss man sich auch einfach in so eine Art Fluss hineinbegeben und auch mal ein bisschen auf sich hören.
Ich glaube, deswegen hat Aische Bosse in der vorletzten Folge gesagt, wir können so viel von Kindern lernen, weil Kinder natürlich sehr viel intuitiver handeln als wir, ne? Und wir die ganze Zeit so einen Stock im Arsch haben und sagen, boah, das macht man nicht, das darf man nicht, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist unpassend, das ist pietätlos, das geht auch nicht. Und Kinder handeln einfach nach aus dem Herzen so. Ich glaube, das ist genau das, was du meinst. Ja. Vielleicht, eventuell.
Ja. Das gehört definitiv dazu. Ja.
Songs zum Sterben.
Also ich würde ganz gerne von Bill Evans das Jazzmusikstück Peace Peace draufpacken. Das ist ein Instrumental, also das Stück Frieden. Das hat er nur einmal live gespielt. Das ist einfach, ich finde es klasse. Es hatte sich einmal eine Angehörige für ihren Mann gewünscht. Und seitdem nehme ich das ganz gerne immer mal in meinen, also ich habe das in meinem Repertoire und nehme es ganz gerne mal mit rein, wenn jetzt die Angehörigen, wenn es halt zu dem Verstorbenen oder zu dem Verstorbenen passt. Das ist ein tolles Musikstück, hört da bitte ganz gerne mal rein. Auf jeden Fall eine andere Art und Weise und eine andere Möglichkeit von einem Abschiedslied.
Ich möchte gerne
Gangnam Style.
Hey, du bist richtig lustig heute. Finde ich gut.
Ich war viel an der frischen Luft.
Ja, ich habe überlegt, soll es Gangnam Style werden oder vielleicht doch lieber das hier? Ich habe mich für dieses hier entschieden. Das ist Bis ans Ende der Welt von Joris. Ich muss sagen, es eignen sich sehr viele Joris-Songs für diese Rubrik. Der hat sich auch schon sehr viel mit dem Thema Endlichkeit auseinandergesetzt. Aber das hier ist so wahnsinnig schön. Bis ans Ende der Welt, Joris.
Ich gehe weiter vor.
Ja, das packe ich auf die Songs zum Sterben Playlist. Jan, wir haben ja schon einiges über Reinkarnation gehört, über zumindest so ein paar Gedanken. Joris hat ja auch gesagt, naja, vielleicht als Regenwurm nochmal wiederkommen. Haben aber heute in unserer Rubrik OMG eine Religion, die nicht so richtig dazu passt zum Thema. Also wir hätten es besser treffen können.
Wir hätten uns vielleicht vorher mal ein paar Gedanken gemacht.
Aber jeder, der diesen Podcast kennt, weiß, das ist nicht unsere Stärke, sich vorher ein paar Gedanken zu machen.
Aber wir wollen euch ja trotzdem ein bisschen informieren und die Naomi hat uns was eingesprochen über das Judentum und...
Moment mal, die Naomi hat uns was eingesprochen über das Judentum. Also, da müssen wir vielleicht auch mal einen Minischritt zurückgehen.
Ja.
Was man ja mal sagen muss, egal was wir hier brauchen, ne, welche Menschen wir befragen müssen zu euren Fragen an den Tod, wen wir brauchen, um bestimmte Themenfelder abzudecken. Jan Edler dreht sich richtig gut. Der ist in den letzten 3 Staffeln Radieschen von unten ein halber Journalist geworden. Wo hast du die Naomi aufgetan, die jetzt gleich uns erklärt, was es mit dem Judentum auf sich hat?
Das ist eine Bekannte von einer Freundin.
1A. Und die ist Jüdin, hoffe ich.
Die ist Jüdin.
Im Judentum beschäftigt man sich vor allem mit dem Leben im Diesseits. Eher weniger mit dem Leben im Jenseits. Auch der Tanach, also die Heiligen Schriften, dazu zählen auch die 5 Bücher Moses und die Prophetenschriften, beschäftigen sich viel mit dem Leben. Trotzdem gibt es natürlich einige Auslegungen und Theorien, wie denn das Leben nach dem Tod ausschaut. Und da gibt es das Konzept von Olam Haba. Das kommt aus dem Talmud, aus der mündlichen Tora. Und das wird nochmal unterteilt einmal in die seelische Welt und in eine Welt, wenn der Messias kommt. Und die seelische Welt bezieht sich darauf, dass wenn der Mensch stirbt, zwar der physische Mensch verschwindet, die Seele aber weiterlebt. Und je nachdem, wie die Seele sich verhalten hat auf diesem Planeten, wird sie in diesem Olam Haba, in der nächsten Welt, ihr Schicksal erfahren quasi. Dabei geht es aber nicht um Bestrafung, falls man kein guter Mensch war, sondern darum, dass man sich verbessern kann in der nächsten Welt. Also wir gehen nicht von der traditionellen oder von der christlichen Auslegung von Hölle aus, sondern wenn es etwas zu verbessern gibt, dann gibt es dafür auch die Chance im Leben danach anstelle der Strafe. Und dann gibt es die zweite Auslegung von der nächsten Welt und das ist die Welt, wenn Messias kommt, der paradiesische Zustand des Weltfriedens. Da gibt es dann auch verschiedene Theorien, dass die verstorbenen Seelen wieder zurück auf die Welt kommen.
Ich habe mir gemerkt, im Judentum kriege ich eine zweite Chance. Und ich muss nicht in die Hölle, wenn es schlecht läuft zu Lebzeiten.
Also wird das was für dich?
Klingt gut für mich.
Also ihr hört schon, wir sind so ein bisschen in der Findungsphase.
Wir suchen noch die passende Religion für uns. Nee, ich glaube, die finden wir nicht so richtig, ne? Wobei, wir hatten ja auch bei Buddhismus gesagt, klingt nicht so schlecht. Das hat Naomi richtig gut erklärt und Jan wedelt schon die ganze Zeit mit den Händen, als hätte er dem Thema noch was beizutragen.
Ja, ich wollte eigentlich nur ganz kurz von meinen Erfahrungen mit jüdischen Bestattungen
hast
erzählen.
Hast du? Ja, ich bitte darum.
Tatsächlich. Und zwar in meiner Zeit der Ausbildung hatte ich die Möglichkeit, an zwei jüdischen Beisetzungen bzw. Bestattungen teilzunehmen. Und durfte einmal den Sarg dabei tragen und klar, jetzt muss ich richtig überlegen, ob wir siebenmal absetzen mussten. Der Rabbiner, der hat sich ja auch verzählt. Wenn der Rabbiner anhält, mussten wir sechs Sargträger anhalten und mussten den Sarg absetzen. Musste, glaube ich, siebenmal machen.
Warum?
Weil das so
ist.
Die Angehörigen haben das Grab selber ausgehoben. Die Angehörigen haben das Grab selber zugeschüttet. Der Sarg war letztendlich eine ganz schlichte Holzkiste. Es war wirklich eine Kiste, also viereckig. Es war einfach interessant. Es war sehr interessant. Ich habe natürlich, als der Rabbi gesprochen hat, nichts verstanden, weil ich kein Jüdisch kann. Aber ich fand es einfach mal interessant, da beizuwohnen.
Ich musste, während du das gerade erzählt hast, an meinen Opa denken. Der fand Juden ja so klasse, ne? Als ich in Israel war, habe ich ihm so eine kleine Kippa mitgebracht. Und der fand das toll. Und als du das jetzt gerade gesagt hast mit dem schlichten, einfachen Sarg, ne, mein Opa hätte es geliebt. Er hat ja auch gesagt, bitte hört auf, immer so teure Särge und da so viel Geld auszugeben. Einfach eine Kiste und dann ist gut. Und auch, dass sie das selber ausheben, finde ich super.
Ja, das mit der Kippa. Natürlich mussten wir Männer alle Kippa tragen und die Frauen durften kein offenes Haar tragen. Es durfte keiner kurzärmlich sein. Das war nicht gewünscht. Das hat sich auch niemand getraut. Also es hatten alle lange Kleidung an, jetzt sozusagen mit kurzärmlich oder mit kurzen Hosen auf den jüdischen Friedhof zu gehen, das ging nicht. Ich habe auch mal früher ein Schulprojekt gehabt auf einem jüdischen Friedhof in Tschechien. Ich glaube, das war in Boskovice. Da haben wir den jüdischen Friedhof bereinigt. Der wurde von den Nazis verwüstet und da haben wir die Steine aufgerichtet. Und da habe ich ein bisschen jüdisch gelernt, beziehungsweise die jüdischen Schriftzeichen, aber ich weiß natürlich nichts mehr.
Aber klingt das mal beeindruckend, wenn du es so erzählst.
Das war ein ganz cooles Projekt, auf jeden Fall.
Ihr wisst ja, jede Woche bekommt ihr eine neue Folge. Radieschen von unten gibt's auf mdrjump.de, überall da, wo es Podcasts gibt, in der ARD Audiothek natürlich. Und wenn ihr in der ARD Audiothek unterwegs seid, dann klickt doch auch mal auf den folgenden Podcast, den Jan rausgesucht hat. Wahrscheinlich einfach auch, weil das Startbild ihn so an sein altes Haustier erinnert, über den wir auch schon mal gesprochen hatten in einer Folge, ich glaube in der zweiten Staffel. Mhm. Quentin hieß der, ne?
Quentin.
Also du hast wirklich so ein Ding für Tiernamen. Ich finde, Rosetti, das Meerschwein, das war ja...
Das habe ich ja nicht gegeben, den Namen.
Wer hat den gegeben?
Mein Sohn.
So ein guter Name. Rosetti, das Rosettenmeerschwein, das ist so ein guter Name. Und Quentin war ein Lurch?
Ja, ein Axolotl.
Axolotl. Geiler Name. Und so ein Quentin ist auch ganz groß auf dem Startbild des Podcasts, den Jan euch empfehlen will.
Ganz genau.
Das war die Überleitung zu dir. Jetzt bist du dran.
Jetzt bin ich dran. Wir möchten euch heute den Podcast Weird Animals ans Herz legen. Der wird gehostet von Theresa Hossa und Robinga Schnögelrögel, dem ich auch bei Insta sehr interessiert folge, dem Herrn der Pflanzen. Und beide erzählen so ein bisschen über komische Tiere. Also nicht nur über das Axolotl und warum dem irgendwelche Arme und Schwänze nachwachsen, sondern auch über andere lustige Tiere. Genau, hört da ganz gerne mal rein.
Ich habe es dir abgenommen heute.
Fantastisch.
Ich fand's richtig gut. Ich fand die Folge eh ganz gut. Ach schön, es war so schön. Die Geschichte von Joris und seiner Omi, dieser 100-jährigen süßen Omi und wie er die begleiten konnte. Ach Mann, ist das schön.
Alte Leute haben schon irgendwie was.
Okay, wow.
Nein, okay,
Jan, bis nächste Woche. Tschüss. Moment. Tschüss, Jan Edler.
Tschüss, Sissi Metzger.
Radieschen von unten. Ein Podcast von MDR Jump.